Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind die Malocha der deutschsprachigen Filmpodcast-Unterhaltung. Peter, wir hatten ein fantastisches Wochenende. Die Sonne scheint mir aus dem Arsch.
Mir geht's prächtig. Die Sonne scheint mir aus dem Arsch.
Aber ich bin auch ein bisschen platt. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, die Sonne hat ja diesmal nicht wirklich vom Himmel geschienen.
Ausnahmsweise.
Es hat ja auch viel geregnet. Das hat uns dazu bewogen, doch uns mehr drinnen aufzuhalten. Ja, wobei in den Pausen. Was ich erzähle, oder?
Nee, nach drinnen gehen. Buh.
Ach so. Ja, nee, drinnen war der große Spaß. 17 Filme, die wir gesehen haben.
Ja.
14, von denen wir jetzt auf jeden Fall in 2 Podcasts berichten werden.
Genau, 3 haben wir uns aufgespart für Video-Reviews. Die verdienen es nochmal gesondert von uns betrachtet zu werden und euch nochmal gesondert vorgestellt zu werden.
Ja, aber ansonsten habe ich das Festival mit diesen doch vollgepackten 4 Tagen sehr gut überstanden. Für meine Verhältnisse sehr wenig geschlafen.
In der Tat.
Ich würde wirklich sagen, es ist ein Film dabei, zu dem ich mich nicht adäquat äußern kann,
ja,
weil ich davon halt ein bisschen was verschlafen habe. Aber das betrifft halt nur einen. Und das war eine sehr gute Ausbeute, wie ich finde.
Ja, absolut, im Vergleich zu sonst. Und ich kann auf jeden Fall was zu dem Film sagen. Und wir können ja zu allen anderen auch noch genügend sagen und zur Veranstaltung an sich.
Genau.
Möchten uns an der Stelle natürlich nochmal bei Rosebud Entertainment bedanken, dafür, dass die uns akkreditiert haben, eingeladen haben. Wir waren exklusiv für Filmfressen vor Ort, haben ein Ticket bekommen für alle Filme, also einen Festivalpass. Hm? Und weil wir nämlich die Malocha sind, wie ich es im Intro schon gesagt habe, haben wir uns noch von der Firmenkasse, vielen Dank an die Patrons und vielen Dank an alle, die die YouTube-Werbung gucken, haben wir uns noch eine Karte gekauft und lassen uns natürlich nicht nehmen, alle Filme zu gucken.
Ja, wäre auch bescheuert, wenn man dann irgendwas ausfallen lässt, wenn man schon die Möglichkeit hat. Aber ich weiß, da gibt es Leute, die das eventuell etwas anders sehen.
Shots been fired.
Ja, wir wollen ja keine Kollegen bashen oder so, ne? Aber ich weiß nicht, wenn man akkreditiert wird und wenn man schon die Chance hat, alle zu gucken, dann, wir sind es zumindest, denke ich mal, unserer Filmfressenfamilie schuldig.
Mhm.
Wir sind es den Patrons schuldig. Mhm. Und vor allem, wir verspüren so eine Leidenschaft für das Festival und für Filme, dass wir sagen, ey, wenn wir die Möglichkeit haben, dann natürlich ziehen wir uns alles rein. Aber es gibt wirklich Leute, die lassen sich dann akkreditieren und picken sich dann so ein paar Perlen raus und so. Und es muss halt jeder selbst wissen, wie er es handhabt oder sie es handhabt. Wir sind die Malocha. Wir ackern für euch immer. Wir sind demnächst auch sogar mal 2-3 Wochen nicht vor Ort, sage ich mal.
Wie bitte?
Da glaubt ja wohl keiner von euch, dass da ein Podcast ausfällt oder ein Video-Review.
Ja, ich sag nochmal, das würde nicht auffallen, wenn du das nicht erwähnen würdest.
Ich möchte es aber noch mal unterstreichen, weil ich jetzt auch mal wieder gemerkt habe, dass wir schon sehr, sehr viel Energie investieren. Und wie gesagt, ne, dass andere Menschen, die tatsächlich vielleicht sogar davon leben, das ein bisschen anders sehen. Also wir haben da Engagement, Pflichtbewusstsein, Verantwortungsgefühl.
Und Freude.
Ja, und Leidenschaft. Es ist hervorragend. Und deswegen fangen wir auch direkt an, denn es ist ja ganz viel los. Ach so, bei Rosebud haben wir uns schon bedankt. Natürlich auch ein herzliches Dankeschön. Wir haben es natürlich schon per Insta-Story getan, aber ich möchte jetzt nochmal auch bei Matthias mich bedanken. Das ist die Person, die das alles moderiert, das schon seit Jahren.
Das ist das Gesicht des Festivals.
Das Gesicht des Festivals in Köln, muss man dazu sagen.
Ach so, ja, klar.
Ja, ein wirklich sehr sympathischer, lieber Mensch, der auch die Filmfluencer, wie man sie so schön nennt, gerne mal vorstellt und featuret, zu denen wir dann auch zählen dürfen. Das ist wirklich schön, wie er quasi auch sich ums Festival und um alle Anwesenden oder alle Menschen vor Ort kümmert. Also Matthias, vielen lieben Dank dafür nochmal. Das ist wirklich schön und er sagt ja auch immer die Filme an. Diesmal hat er dann es sich nicht nehmen lassen, neben dem schönsten Mann des Festivals. Wo er diesmal extra drauf geachtet hat, dass es kein Asiate ist, damit man ihm das nicht nachsagt nochmal. Sondern auch die schönste Frau des Festivals gekürt. Seines Erachtens wäre das im ersten Film gewesen, Love Lies Bleeding.
Ach, stimmt.
Ja, I beg to differ, aber ist ja egal, denn den sprechen wir noch nicht. Für dich ist Barbara Crampton.
Nee, das war die Frage jetzt in deine Richtung, ob es für dich Barbara ist.
Boah, Heather Graham und Barbara Crampton liefern sich da schon Kopf an Kopf rennen, muss man sagen.
Okay. Ich habe jetzt gar nicht mehr so alle Frauen vor Augen, aber es ist halt relativ jung, was du hier teilweise vorgeworfen kriegst. Also angefangen wirklich bei Kids-Geschichten wie Weird Kids, zu denen wir später noch kommen, aber dann auch so Sachen bitten, wo es eigentlich dann Jugendliche sind.
Ja, die sollen Jugendliche sein, ne? Also wir haben ein paar schöne Brüste auf dem Festival gesehen, das kann man nicht anders sagen.
Ja, aber von den erwachsenen Damen, obwohl.
Ja, die Erwachsene, die Jugendliche spielen, deswegen ist es dann manchmal ein bisschen schwierig.
Ja, genau.
Na gut.
Ja, ja.
Naja.
Aber Skarsgård hat er noch erwähnt, ne? Oder war das der schönste Mann?
Den hat er zum schönsten Mann gekürt.
Okay, gut, okay.
Ja. Boy Kills World. Kommen wir aber auch wesentlich später zu.
Wer auf Pennywise steht.
Ja, nee, war das nicht der von Dune?
Nee, das war der Butler.
Hat Butler nicht in Pennywise gespielt? Naja, Kenner schmunzeln. Auf jeden Fall, Love Lies Bleeding war der Eröffnungsfilm. Der ist von der Regisseurin Rose Glass. Mhm. Und von der haben wir ja schon in einem Video-Review damals St. Maud besprochen.
Und empfohlen.
Und empfohlen, ja. Wirklich ein Geheimtipp, den kennen leider nicht so viele. Ein Film, der mir sehr am Herzen liegt, fällt so in die Kerbe wie Sensor oder auch zuletzt Stop Motion, der auf dem Hardline-Filmfestival lief. Mhm. Und Love Lies Bleeding, ja, der hat auch einiges zu bieten. Deswegen besprechen wir den gesondert in dem Video-Review.
Mhm.
Und starten mit einem alten Bekannten.
Genau.
Und zwar den ich muss nochmal nachgucken. Ma Dong-suk?
Ma Seok-do. So heißt die Figur, ne?
Achso, das kann sein. Nee, Ma Dong-suk ist der Schauspieler, der jetzt mittlerweile so einen internationalen Namen bekommen hat. Don Lee.
Ja, ja.
Jetzt kennen ihn alle unter Don Lee und das ist, wir haben ihn genannt, den südkoreanischen Bud Spencer.
Wir sehen ja die Sache aus einer anderen Perspektive.
Aus welcher Perspektive Sie das sehen, ist doch völlig wurscht, für mich jedenfalls.
Genau.
Und der tritt jetzt hier schon wieder in The Roundup auf und zwar schon zum vierten Mal.
Korrekt. Es gab ja einen Teil, der nicht auf dem Festival gezeigt wurde. Damit ist es jetzt der dritte. Ich glaube, es war der erste, der nicht gezeigt wurde. Aber ich weiß gar nicht mehr. Der hatte ja auch die Frage gestellt.
Hm?
Ich hätte sie, wie die meisten anderen Fragen, die er so stellt, auch nicht beantworten können. Von daher ist mir aber auch egal. Er geht in die vierte Runde in Roundup oder The Roundup Punishment.
Punishment for all my sins. Naja, Biohazard-Fans wissen Bescheid.
Und ich muss sagen, durch Bud Spencer, den wir ja dann immer ins Spiel gebracht haben, finde ich, da kommt jetzt noch ein Name dazu, der spätestens seit Punishment dazu gehört, weil er sehr viel auch von Dirty Harry mitbringt, was vor allem seine Funktion als Polizist angeht, weil der halt auch keinen Halt davor macht, mal jemanden in Anführungsstrichen zu foltern.
Well, wouldn't it? Adult male is chasing a female with intent to commit rape. I shoot the bastard, that's my policy.
Also der ist immer sehr schnell dabei, Partei für Opfer zu übernehmen und dann ist es halt auch mal egal, wenn der Täter krankenhausreif geschlagen wird. Übertrieben formuliert. Also das heißt, er geht halt so in die Richtung, ne, auf der moralischen Ebene immer für das Gute.
Und auf der rechtlichen Ebene dann.
Genau.
Flexibel.
Genau.
Könnte man dann sagen, ja. Nimmt das Gesetz gerne in die eigene Faust.
Genau.
Und das haben wir in den anderen Teilen ja schon gesehen. Roundup ist im Prinzip immer so ein Krimi, hat immer so eine Krimi-Handlung, die relativ Standard ist. Meistens irgendwie geht es über die Grenze Südkoreas hinaus.
Ja.
Also in dem letzten Teil, den wir gesehen hatten, war es dann, glaube ich, irgendwie in Thailand waren die auch unterwegs zum Teil.
Hier waren es die Philippinen, ne?
Und hier waren es die Philippinen, vollkommen richtig. Und jetzt haben sie... Irgendwie hat diese Reihe jetzt das Internet für sich entdeckt oder so, so Online-Casinos. Es wirkt ein bisschen anachronistisch, also aus der Zeit gefallen, wie die hier jetzt so über Online-Casinos und so Online-Scams und so sprechen. Also es ist halt so, das digitale Verbrechen rückt jetzt hier in den Vordergrund. Und unser Don Lee, a.k.a. Ma Dong-suk, der ist ja in Wirklichkeit auch schon 53 Jahre und er ist halt so ein alte Schule-Typ, der mit Internet nichts anfangen kann. Sein Chef sagt ihm ja auch so, ne, hier, mach mal eine Faust, ne, so. Und was willst du damit gegen das digitale Verbrechen machen?
Mhm.
Einfach mal nix.
Ja.
Naja, und dann gehen die halt auf die Jagd nach so illegalen Casinos, die den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Und da ist dann auch noch so ein brutaler Handlanger unterwegs, der mit einem Kumpel und vor allem seinen Messern unterwegs ist und alle kurz und klein sticht und schlägt, der sehr brutal unterwegs ist. Und das ist ja das Ding von Roundup, das ist auf der einen Seite irgendwie so ein meist recht leichtfüßig erzählter Krimi, der aber dann in den Action-Szenen schon ziemlich hart ist. Nicht splatterhart,
ja,
aber wenn der Don Lee zuhaut, dann, das ist nämlich das, der absolute USP ist halt diese Wucht, mit der es dann durch die Boxen knallt im Kino.
Ja.
Auditiv ist das so krass, das hat so einen Eindruck hinterlässt, das jedes Mal, weil das so kracht, wenn er den Leuten da in die Fresse zertrümmert, das ist wirklich Wahnsinn.
Aber es ist auch lustig, also
ja,
von
klar.
Der Tonalität her ist das schon eher komödiantisch aufgebaut.
Ja, ja, aber wenn die dann da auch mal so, es werden auch schon mal so Kehlen aufgeschnitten und so, aufgeschlitzt, aber da spritzt dann jetzt nicht literweise Blut
ja.
Und das, die Kamera schwenkt dann auch so dran vorbei, also naja, also es geht zur Sache, aber jetzt nicht so super explizit.
Genau.
Auch hier ist jetzt die Handlung, ne? Ist nichts Wildes.
Ja, ist zu vernachlässigen, aber das ist ja auch nicht das, womit sich die Reihe bis dato einen Namen gemacht hat, weil den Namen hat man halt durch Don Lee sich machen können, weil der einfach so einen charismatischen Polizisten spielt, der gerne halt eigentlich Leute verprügelt.
Hat dir eigentlich schon mal einer mit dem Vorschlaghammer einen Scheitel gezogen?
Und hier muss er dann halt auch, wird er dann halt vor allem auch mal von seinem Chef abgezogen. Alles Versatzstücke, die wir dann halt auch schon in anderen Cop-Filmen geschaut haben. Er muss sich dann letztlich beweisen und die Verbrecher dingfest machen.
Beziehungsweise verprügeln.
Ja, genau. Um sie dann letztlich einbuchten zu können. Aber sehr cool war ja, den hat's ja eben schon erwähnt, den Sidekick, der hier mit reinkommt, den sie dann zu ihrem polizeilichen Sidekick machen. Ne, der kriegt ja da die Marke vom Dezernat.
Von der Lebensmittelbehörde, von der FDA.
Genau, weil der ist, finde ich, auch neben dem Don Lee sehr charismatisch und ein absoluter Gewinn, was den Film angeht, von der Figur her, weil der so herrlich abgedreht ist und vor allem halt auch diese Naivität hier noch gut mit reinwirkt.
Ja, den meinte ich eben nicht. Ich meine den Bösen, der da halt so rumschwitzt mit seinen Messern.
Ja, okay,
also es gibt ja mehrere Böse. Es gibt so den einen reichen Sack. Und da der ja nicht mit dem anderen Bösen teilen will, der die Leute mal aufschlitzt, kommen die auch noch mal aneinander. Also der Film hat dann noch mal diesen Subplot mit den Bösen. Und das Problem ist, dass der Film, der geht mit so 109 Minuten, geht ein Ticken zu lang.
Ja.
Der hätte auch knackige 90 sein können, weil der so, der hält sich mit so ein paar Sachen auf, die man nicht hätte gebraucht. Und zum Beispiel ist es dann, wie die dann am Ende auf die Idee kommen, gegen diese Online, den Standort der Online-Casinos ausfindig zu machen, beziehungsweise die dahin zu locken irgendwo hin. Das kommt sehr spät. Ich weiß nicht, warum die da nicht früher drauf gekommen sind und ist halt auch unfassbar umständlich und aufwendig. Dafür gibt's ein schönes Finale mit Don Lee, wie er dann gegen die beiden super Badasses im Flugzeug kämpft. Also du hast den begrenzten Raum und die haben dann nicht ihre Messer dabei. Oh ja, und dann ballert's halt nochmal richtig. Also das ist halt ganz stumpfe Unterhaltung, die auf dem Festival aber jedes Mal wieder Spaß macht und ja, zu später Stunde kann man sich das mal gut geben.
Ein schöner Abschluss, wobei ich tatsächlich auch hier leider gestehen muss, ich habe die Flugzeugszene verschlafen.
Naja.
Ja, war spät, erster Tag, am nächsten Tag sollte es leider so weitergehen.
Ja, muss dazu sagen, also es fing donnerstags an, wir hatten schon den ganzen Tag gearbeitet, sind dann rüber ins Kino und da kamen dann diese beiden Filme, die bis nachts gingen und am nächsten Tag habe ich zumindest morgens noch gearbeitet bis mittags und bin dann ins Kino gegangen, also waren die ganze Zeit unterwegs.
Ja, ich bin auch schön fleißig ins Fitnessstudio gegangen, habe ein paar Gewichte gestemmt und habe mir, stimmt gar nicht, das war am Samstag, ich erzähle Unsinn.
Und dann hast du schön gepennt im Kino. Ist auch wichtig, ne? Wer Muskeln aufbauen will, der muss auch schlafen.
Ja.
Fitness macht, der braucht auch genug Schlaf. Den hast du dir geholt bei The Weird Kids. Ein animierter Film, der auch zum Glück nur 81 Minuten geht. Und der ist von einer Person, die heißt Zach Passero. Der hat sich dann auch per Videobotschaft, das ist ja häufiger beim Festival so.
Bei den meisten sogar diesmal gewesen.
Sehr häufig inzwischen, weil, ja klar, die Leute können einfach ihr Handy anmachen, ne? Schicken die Datei. Ja. Also das Internet und die Globalisierung hat da schon, ich mal so, seine Vorteile. Und der Zach Passero hat gesagt, dass er 8 Jahre lang neben der Arbeit, neben Familie diesen Film animiert hat.
Ja.
Wenn ich mir den Cast angucke, dann haben da auch Leute aus seiner Familie auf jeden Fall mitgemacht. Ne? Das war beim Abspann, als der lief, da kam der Name Passero häufiger mal vor. Und hier ist es so, dass das auch so, das ist irgendwie so ein Coming-of-Age-Geschichte. Also es sind ein paar Jungs, die mit dem älteren Bruder einer ihrer Clique wegfahren, irgendwie campen. Irgendwo in die Wüste.
Mhm.
Der hat dann seine Freundin dabei und der ältere Bruder ist natürlich der coole Typ, ne? So, der ist halt so Hardrocker, punkig, metalig drauf und ja, die Freundin und die sind halt alle gerade so in der Pubertät, ne? Die sind so 13, kriegen gerade erst so ihre Sackhaare, interessieren sich für Bubis, haben wir selbst noch keine gesehen und so weiter und so fort.
Ja.
Halt, ne? Und dann fahren die in die Wüste. Dazu muss man sagen, der Zeichenstil ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Es sieht alles sehr merkwürdig aus.
Ich fand das auch nicht schön, ehrlich gesagt.
Schön nicht, überhaupt nicht ästhetisch. Erinnert so an damalige, also ein bisschen was wie Ren and Stimpy und so, ne? So, was aus Cartoon Network und so, wie das alles hieß, so um die 2000er, da habe ich sowas auch schon gar nicht mehr geguckt. Ein bisschen wie Beavis und Butthead aus.
Ja.
Nur in noch hässlicher, muss man sagen.
Und nicht so lustig.
Ja, und das heißt ja auch The Weird Kids, von daher. Deswegen, es spielt sich da viel unterhalb der Gürtellinie ab, was Humor und Dialoge angeht. Ja, halt, ne, so pubertierende Jugendliche, vor allem männliche Jugendliche.
Das wäre ja wieder was für mich gewesen.
Ja, schade. Ja. Ja, ist ganz nett. Also die fahren dann da in die Wüste und dann gibt's da die Geschichte vom Nightchild, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist wohl so, also eine Riesenameise, die da ihre Opfer sucht und dann entbrennt halt der Kampf ums Überleben. Also eigentlich fängt das als Campfire-Geschichte an irgendwie, Lagerfeuer-Geschichte. Und dann versuchen sich da halt gegen das Monster zu wehren und vor allem auch gegen so ein paar Menschen, die da irgendwie auch involviert sind. Das ist ganz nett, das ist ganz süß, hat mich jetzt aber auch nicht so mega abgeholt. Also ich fand es jetzt nicht so spannend. Irgendwann, es geht auch dann irgendwie im Prinzip um Familie. Blut ist dicker als Wasser, Freundschaft. Diese ganzen Themen, es ist halt wieder so ein Coming-of-Age-Ding mit so ein bisschen Genre-Einschlag. Mhm. In hässlich animiert. Ne? Oh. Ist nicht schlecht, aber ist hässlich. Und ja, sowas bekommt man dann halt auf einem Festival zu sehen. Ne? So, ist jetzt kein Kassenschlager.
Ja.
Den man sonst anderweitig, glaube ich, auf der großen Leinwand zu Gesicht bekommt. Der war in Ordnung. Wie gesagt, also wirklich nur so eine ganz sympathische, charmante Geschichte. Aber muss jetzt auch nicht großartig nochmal gucken, weil er jetzt auch nichts Neues erzählt hat. Da geht es eher darum, dass das so ein Passionsprojekt ist.
Ja, ja, wie gesagt, ich muss mich da bei allen entschuldigen, aber ich habe es nicht lange geschafft, meine Augen wach zu halten. Es kann auch wirklich daran liegen, dass ich so, was Animationsfilme angeht, in dem Fall ja sogar Comic fast schon, ist nicht so ganz mein, da bin ich nicht ganz so begeistert, deshalb habe ich da wahrscheinlich auch noch so ein bisschen die Nacht nachgeholt.
Das macht nichts, viele Leute schlafen auch bei unserem Podcast ein, also das ist kein Problem.
Ja gut, solange das Video dann weiterläuft und die Werbung abgespielt wird, ist alles in Ordnung.
Ja, das ist das Wichtigste.
Und die Klickzahlen werden dadurch ja auch nicht negativ beeinflusst, ja. Aber gut.
Alles für die Klicks.
Ja.
Ja, währenddessen auf der Erde, was ist da passiert?
Meanwhile on Earth, ja, das ist vor allem sehr schön von mir ausgesprochen.
Ja.
Das war vielleicht auch ein bisschen absichtlich.
You're telling me the truth?
Yes.
I believe you.
Ein französischer Film von Jérémy Clapin.
Clapin, würde ich sagen. Ja, hast du sehr schön ausgesprochen.
Ja. Ja, wunderbar. In dem geht es eigentlich hauptsächlich um die Elsa, die ihren Bruder Frank verloren hat. Es scheint aber irgendwie noch so eine Verbindung zwischen denen aufrecht zu sein. Der Bruder war auf so einer Weltraummission und ist von dieser halt irgendwie nicht zurückgekommen. Und ja, man geht halt so ein bisschen davon aus, dass er dann wahrscheinlich tot ist. Auf jeden Fall gilt es, diesen Verlust zu betrauern. Allerdings, wie gesagt, sie hat in bestimmter Form Kontakt mit ihm und sie kann an einem bestimmten Ort sogar Kontakt zu ihm aufnehmen, beziehungsweise, weiß nicht, wie weit wir hier gehen dürfen, zu einer außerirdischen Lebensform.
Ja, würde ich auch sagen, so eine Entität. Mit dieser kann sie die ganze Zeit kommunizieren.
Genau. Und die stellt sie vor die Wahl, wie sie dafür sorgen kann, dass sie ihren Bruder wieder sieht, wieder erhält. Und den Preis, den sie dafür zahlen muss, der ist relativ hoch.
Ja, soll man das sagen? Okay. Also sie muss Menschen besorgen. Das müssen wir schon sagen, weil sonst kann man nicht so gut über den Film sprechen.
Ja, das stimmt. Ja, aber es reicht ja schon. Also quasi muss sie 5 Menschen gegen ihn eintauschen.
Ja, weil diese Menschen dann quasi von diesen 5 außerirdischen Wesen in Besitz genommen werden. Und die wollen quasi die Erde besuchen.
Genau.
Der Regisseur hat im Vorfeld gesagt, er hat es auch wieder in einer Videobotschaft an uns gerichtet. Und da hat er erzählt, dass er sowas schaffen wollte, irgendwie so die Weiten des Weltraums und die Erde und irgendwie was dazwischen. Irgendwas, was so unbestimmten Raum, der so wabert, der nicht so ganz definiert ist.
Hm.
Und das hat er eigentlich auch den Großteil der Laufzeit geschafft, finde ich. Ne? Also wir folgen da der Elsa.
Ich wollte Ihnen nur sagen, Ihre Kuh Elsa ist tot.
Die Kuh Elsa?
Ja.
Ich kenne keine Kuh Elsa.
Na, die nette Braune, die nach dem Melken immer den Eimer umgestoßen hat.
Dann halt am Anfang, klar, geht's auch so darum, erstmal überhaupt ne, das zu checken und zu glauben, ob das alles wirklich funktioniert.
Mhm.
Dem Bruder haben sie sogar ja eine Statue gebaut.
Ja.
Und sie hat dann auch Kontakt zu den Eltern.
Die Mutter ist doch ihre Chefin.
Genau, sie arbeitet in, ist das ein Krankenhaus oder so ein Reha-Zentrum?
Irgendwie auf sowas. Jeden Fall.
Mit älteren Menschen eigentlich.
Genau.
Ne? Das ist so ein Altersheim, glaube ich. Mutter ist sogar ihre Chefin und die haben halt auch noch alle ihre Meinung dazu, also dazu, wie man damit umgeht, dass er nicht mehr da ist und so weiter und so fort.
Mhm.
Also ich habe den als sehr französisch und philosophisch bezeichnet danach. Also ist wirklich, wer französische Dramen kennt, das ist schon sehr französisch.
Mhm.
Hat dann aber diesen Weirdness-Faktor, weshalb der wohl auch am Festival lief und läuft, der dann für eigentlich coole und lustige Szenen auch sorgt. Das ist auch nur Kettensägen-Szene.
Ja, okay.
unter anderem.
Ja.
Oder auch noch andere Geschichten. Dann gibt es eine ganz süße, so einen süßen Subplot mit einer Dame, die Alzheimer hat, quasi, die so viel Sachen vergisst und die mit ihrem Mann und so.
Okay, süß klingt jetzt aber schon irgendwie, wenn man den Ausgang dessen betrachtet, etwas verharmlost und romantisiert.
Ja, ich will ja nicht sagen, wo darin das endet. Ich will nicht sagen, wie das endet, aber ja. So, das war eigentlich ganz süß, das zu beleuchten und so weiter. Ja, es ist natürlich auch dann so die Entscheidung, so welche Menschen sucht man aus? Ne? Gibt es dann auch so einen Dialog mit ihrer Schwester und so. Und das ist dann wieder, da kommen wir dann ins Spiel. Ne? So, wenn wir die Chance hätten, jemanden, der ja vermeintlich tot ist oder halt zumindest vermisst oder weg, ne, und wir haben die Möglichkeit, die Person wiederzusehen, ne, wie viel würden wir dafür tun?
Ja, und wen würden wir dafür eintauschen? Hitler ist ja die Antwort.
Genau, wenn du eintauschen musst, dann so wen? Ne? So, wer hat es verdient zu leben, wer hat es weniger verdient zu leben und so weiter und so fort. Deswegen so ein paar philosophische Fragen auch eingebaut. Ich fand den schön gefilmt,
aber
das Ende hat mich dann schon enttäuscht, weil da fand ich ihn feige. Das Ende ist leider so offen, da habe ich mir gedacht, da hat es sich sehr einfach gemacht. Der Drehbuchautor und Regisseur, also da denke ich mir wirklich, also ich brauche nicht alles ausformuliert, ne, das bemängle ich auch häufig im Podcast, aber das ist dann doch ein bisschen sich zu sehr um eine Auflösung oder Erklärung oder um irgendwie eine Endpointe drumherum gewurstelt und das einfach so offen zu lassen, das ist mir schon wieder zu philosophisch fast.
Okay, ich verstehe, dass du das so als sich winden empfindest, ne? Also dass er sich um eine Antwort, Auflösung drückt in gewisser Form. Aber letztlich sagt er doch auch eigentlich ganz eindeutig, also er tätigt ja schon in gewisser Form eine Aussage. Nur wenn er jetzt die Umstände nicht beleuchtet, heißt das ja nicht, dass er eine essentielle Frage, die ja auch letztlich den Film begleitet, beantwortet.
Ja, okay.
Es hat ja so gesehen schon ein positives Ende, weil es ja in Anführungsstrichen eine Einsicht gibt. Verstehst du, was ich meine?
Ja, schon.
Aber?
Ja, ich war nicht so zufrieden damit. Ganz einfach.
Okay, ich find's simpel.
Ja, das war mir zu einfach, genau.
Es ist auch ein bisschen kitschig letztlich, vor allem dann in was für Bildern er das enden lässt. Ne, ich sag nur Sonnenuntergang und...
Wir haben schon, glaube ich, fast zu viel gesagt.
Nee, das finde ich nicht.
Nee? Okay.
Nee. Aber also was ich bei dem Film letztlich wirklich cool fand, war halt auch, dass der Drama-Anteil recht hoch war. Ich fand auf jeden Fall die Geschichte, der Sideplot mit der älteren Dame fand ich bewegend, fast schon ein bisschen traurig. Also letztlich irgendwie ist das hier schon größtenteils recht melancholisch. Es ist, wie soll ich sagen, es ist nicht erdrückend, was hier erzählt wird, aber es
hat schon eine gewisse Schwere.
Ja, genau. Aber das fand ich erträglich, weil es ja auch ein paar Fragen sind, die halt eben wichtig sind und die halt auch eine Bedeutung haben und damit halt auch ein bestimmtes Gewicht mit sich bringt.
Mhm.
Hat mir letztlich besser gefallen, als ich mir das anfangs, glaube ich, eingestehen wollte. Weil so dieser Science-Fiction-Anteil, der ist ja auch nur so mehr oder weniger Mittel zum Zweck.
Ja, da passiert nicht viel. Also man sieht jetzt auch nicht viel vom Weltraum oder so.
Ja, und es ist, was die, ich sag jetzt mal, Außerirdischen angeht, ist das ja auch nur so eine Körperfresserabwandlung, die finde ich aber auch mal, ja, nicht unbedingt erfrischend neu daherkommt, aber sich gut einfügt in das, was hier erzählt werden soll. Und ich muss sagen, also das war von den dreien, die wir jetzt besprochen haben, gut, den einen habe ich jetzt den habe ich ja nicht wirklich geschaut, war das bis dato schon der mich da am ehesten abgeholt hat.
Ja, doch, ich sage ja, der Weg dahin ist super. Ja. Also ich finde den gut, den Film, ne? Mit dem Ende bin ich nicht ganz zufrieden.
Ja, okay.
Ne, aber das ist ja immer noch eine Empfehlung. Ja.
Ja, aber es hat sich auch schon mal gezeigt, es sind ja noch ein paar Franzosen, die auf uns zukamen.
Ja, es war sehr französisch-lastig. Ja,
ja, und ne, Südkorea war ja auch wieder viel vertreten.
Ja, das sind so die üblichen Verdächtigen.
Genau. Aber war bis jetzt noch kein Ausfall.
Nee, dann geht's aber erstmal nach Estland zum unsichtbaren Kampf, zu dem Film The Invisible Fight. Und da war ich ja erstmal ein bisschen gehypt, denn es ging um Rock'n'Roll Kung Fu. Und das unter der Regie von Rainer Sarnet oder Sarnet, ich weiß es nicht genau, der auch den Film November aus dem Jahr 2017 inszeniert hat.
Mhm.
Den finde ich ja sehr cool. Den haben wir... Warst du dabei?
Nee.
Weiß ich gar nicht. Nee, dann habe ich den mit meiner Frau geguckt. Mhm. Damals in der Traumathek hier in Köln.
Ja.
Und dann hat sie sich daraufhin den auch auf Blu-ray geholt. Sie findet den noch großartiger, als ich den finde.
Mhm.
Also schon einfach ein beeindruckender Film. Sehr bildgewaltig, schwarz-weiß, abgefahrener Film auf jeden Fall. Ne? So ein typisches Bildstörungsding eigentlich.
Also bei abgefahren, sage ich jetzt mal, da liegst du auf jeden Fall richtig.
Ja, definitiv. Und dieser Film hier sollte auch abgefahren sein. The Invisible Fight. Und
war ja anfangs auch.
Junge, fängt dieser Film geil an. Ich hatte so ein bisschen Wild Zero Vibes. ne, falls du dich noch erinnern kannst, World Zero, dieser Zombie-Film, also natürlich ein japanischer Zombie-Film mit so Rock'n'Roll-Japanern, die die Zombies fertig machen mit ihren Gitarren und so. Und hier ist es so, dass so drei Ninjas auftreten am Anfang.
Ninja!
Ninja. Also wirklich so im Stile von Commando Ninja und Kung Pao und so weiter und so fort, kämpfen die hier erstmal gegen die Russen, die bösen Russen. Da muss man natürlich dazu wissen, dass, also es ist auch eine Co-Produktion mit Finnland und so weiter, dass die, heißen die Esten? Esten und Finnen und so weiter, die sind nicht so gut auf die Russen zu sprechen, ja, also auch nicht erst seit 2 Jahren, sondern auch schon Jahre davor, ne, die haben nicht so ein gutes Verhältnis zu denen. Und dann gibt's da einen sehr, sehr lustigen Kampf an der Grenze, wo da Soldaten richtig auf die Fresse bekommen, super lustig choreografiert, es ist so abgefahren, so bescheuert, die tanzen da auf deren Waffen rum in der Luft und vermöbeln die da und es ist so lustig. Da glaubt man am Anfang, jetzt kommt das absolute Trash-Feuerwerk, die ersten 10 Minuten sind absolut großartig. Und die letzten Stunde 50 ist dann Trash.
Zieht sich vor allem.
Aber zieht sich leider, weil der Film dann sehr redundant wird.
Ja.
Es geht um eine Person, die diese Rock'n'Roll Kung Fu gelernt hat oder noch lernen möchte, geht in so ein Kloster.
Aber das ist doch auch der Soldat, der verschont wurde, oder?
Ja, genau. Stimmt. Ja. Spoiler an der Stelle. So, auf jeden Fall. Das ist unser Hauptdarsteller. Und der geht in ein Kloster und lernt dann da die Techniken. Und als er da im Kloster unterwegs und vor allem irgendwie die Beziehung zu seinem Mitbewohner, also Mentor, Mitbewohner und so weiter, steht er im Fokus. Aber sind wir mal ganz ehrlich, diese 2 Stunden wirken sehr, sehr lange. Mhm. Knapp 2 Stunden. Und leider hat der Film nie wieder so diesen Charme und vor allem so das Pacing und die Energie der ersten 10 Minuten. Mhm. Was so schade ist, weil der Anfang wirklich sehr viel versprechend ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde fast schon sagen, das Einzige, was noch geil ist, sind tatsächlich 2 Sachen. Einmal der Ursel Tilk, das ist unser Hauptdarsteller. Ich finde, der ist saucharismatisch. Also der hat ein geiles Lächeln oder Lachen oder Mimik. Der kann die Figur wunderbar spielen. Fand ich sehr überzeugend. Gut, ne, alle anderen, also darstellerisch ist das hier alles auf einem guten Niveau.
Ist kein Schauspielkino hier, ne?
Nee, das nicht. Nein, klar. Du hast ja auch schon Trash gesagt. Ja. Und das ist ja auch eher komödiantisch angelegt. Aber das Zweite, was wirklich durchweg dann noch zu überzeugen weiß, ist tatsächlich die Musik, der Soundtrack. Ja. Weil, ne, Black Sabbath gibt hier den Ton an.
Stimmt, ja.
Das war dann halt schön so ein bisschen Heavy Metal immer mal wieder. Das hat auch irgendwie gepasst, aber er ist repetitiv in dem, was er erzählt. Er erzählt im Prinzip das, was du in jedem normalen Mixed Martial Arts Film, welcher Art auch immer, Kung Fu, Karate oder sonst was, meistens dann in so einer Montage vielleicht 10 Minuten oder so hast, übertrieben. Dieses, ne, wie man trainiert, damit man dann letztlich gegen einen Gegner oder gegen irgendwelche Gegner bestehen kann. Und hier ist es halt eigentlich wirklich durchweg, dass wir ihn dann halt beim Training beziehungsweise beim Versagen dessen sehen. Ne, weil er ist ja auf der einen Seite, ist er auf der Suche nach der Erleuchtung, das heißt, dann kommt halt auch ein bisschen Religion rein. Ne, ja. Die Esten, die sind ja auch, oder zumindest, ne, wenn wir uns jetzt nach Osten oder nach Süden bewegen, dann steigt ja auch irgendwie so das Interesse an Religion grundsätzlich. Also wenn wir jetzt von Deutschland aus bewegen, sage ich jetzt mal. Das heißt, da haben wir schon relativ viele gläubige Leute, aber das ist ja dann schon eher so ein satirisches Aufarbeiten beziehungsweise Beleuchten der Religion, was dann auch wieder passt, aber irgendwie dann letztlich doch leider viel zu wenig ist. Die haben ja dann noch diese Side-Story mit der Frau. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, woher die kam, aber das ist ja so eine Liebesgeschichte, die dann hier noch so ein bisschen...
Ach ja, stimmt.
Ach, das war irgendwas mit Rivalen in dem Dorf, in dem er gelebt hat. Und dann will er es ja dann letztlich auch irgendwie allen beweisen. Stimmt, der kriegt ja dann auch am Anfang erstmal die Fresse poliert. Könnte dann später wahrscheinlich zurückschlagen, aber das ist halt auch das, was ich hier den ganzen Film lang vermisst habe. Ein Ziel irgendwie. Ich habe irgendwie nicht gesehen, wohin sich dieser Film hinbewegen möchte.
Ja, der Film bringt vor allem so mindestens 1 Stunde am Stück quasi immer den gleichen Gag.
Ja, genau.
Die gleiche Gag-Mechanik. Ja, ja. Und da ist dann sehr schnell der Zauber weg. Das ist das Problem. Optisch ist das Ganze, also es ist schon bewusst trashig gemacht.
Ja.
Du hast auch hier so, das ist grobkörnig, ne? Ja. So, der ist so auf alt gemacht, ist ein bisschen auf schlecht gemacht, also so läppsche Kostüme oder Bärte und was auch immer. Alles immer so ein bisschen absichtlich schlecht, aber das verläuft sich halt schnell im Sande. Ne? Das hält nicht lange bei bei der Stange und das ist leider sehr enttäuschend, weil der unheimliches Potenzial gehabt hätte. Wie gesagt, ich habe da auch ein paar Mal gelacht. Der hat auch so seine Momente, aber das hält nicht 2 Stunden an. Ja, als Kurzfilm, 20, 30 Minuten, wäre das, glaube ich, ein Knaller gewesen.
Ja, oder ein Steve Oedekerk mit an Bord holen. Der hat nämlich mit Kung Pao Enter the Fist ähnliches, also ich sage jetzt bewusst ähnlich, weil es ja schon deutliche Unterschiede gibt, aber zumindest so, was die Richtung angeht, vor allem was den Unterhaltungsfaktor angeht, da schon Großes geleistet. Und der hat es ja tatsächlich auch geschafft, eigentlich durch Wiederholungen, dennoch irgendwie auf einem coolen, hohen, komödiantischen Qualität zu bleiben. If you've got an ass, I'll kick it! Das war hier leider wirklich relativ viel verschenktes Potenzial.
Ja, so sieht's aus. Aber damit der Stachel nicht so tief sitzt, geht's jetzt mal geht's weiter. Danach kam ein Film, da dachte ich, das sei ein Biopic über Sting, denn der Film heißt Sting.
Ja, Steve Bourne meinst du, ne?
Genau, und da habe ich dann wirklich gedacht, so von wegen, ob wir da noch The Police vorbeischaut, dann wird das bestimmt ein Knaller.
Ach, der Sting.
Ja, nicht der Wrestler, ich meine den Musiker. Und jetzt ist es so, das ist ein Spinnenhorrorfilm, der kommt im Juni, glaube ich, auch ins Kino. Mhm. Und den haben wir uns auch mal aufgehoben für ein schönes Video-Review.
Ja.
Da nehmen wir den mal auseinander und beleuchten den etwas genauer. Deswegen haltet Augen und Ohren offen, abonniert unseren Kanal, unterstützt uns und freut euch auf das Video, was dann dazu kommt. Mhm. Und da geht's weiter mit dem Mangeur d'âme, mit dem Soul Eater.
Schon wieder ein Franzose?
Schon wieder ein französischer Film und die beiden Regisseure sind ja Stammgäste des Festivals.
Nee, der Julien.
Der Bustillo und noch, wie heißt der andere nochmal?
Alexandre Bustillo, genau. Und Julien Maury.
Genau, die haben ja Inside gemacht, ne? Und das ist ja irgendwie der Film, der den halt immer noch so... Ja, es sind immer die Macher von Inside eigentlich, wenn man von denen spricht. Denn alles, was ich von denen sonst so gesehen habe, das war nicht viel, aber so Livid fand ich jetzt nicht so stark.
Kandisha haben auf jeden Fall mal nicht auch auf dem Fantasy Filmfest gesehen.
Ah, stimmt, den fand ich sogar überraschend gut. Ja. Aber mir hat jetzt gestern noch einer hier vom Festival Livid mochte, den habe ich ja gerade gesagt.
Ach so, sorry.
Den mag ich nicht. Aber mir hat dann noch einer auf dem Festival den Deep House empfohlen, was mich überrascht, weil ich hätte gedacht, das ist jetzt nur eine coole Idee. Ja. Mit, Geisterfilm in einem Haus unter Wasser. Ja. Anscheinend ist der gut. Vielleicht gebe ich dem nochmal eine Chance. Und jetzt haben die mal was ganz anderes gemacht. Also beziehungsweise für ihr Schaffen haben sie was anderes gemacht. haben nämlich einen astreinen Krimi abgeliefert.
Ja, einen besseren Tatort.
Ja, der Vergleich ist ja nicht verkehrt, ne?
Ja, aber es hat direkt eigentlich schon, man hört eigentlich schon direkt eine Beleidigung mit raus, ne? Die schwingt so im Subtext mit.
Ja, aber den Film würde ich nicht beleidigen. Also der macht jetzt als Krimi, erzählt dir jetzt nicht viel Neues.
Ja, gar nichts.
Ne? Es ist irgendwie so irgendwo zwischen True Detective, Tatort und Die Behandlung, den ich mal im Podcast besprochen habe.
Ja.
Dieser belgische Film, also vor allem, was da so inhaltlich passiert.
Ja.
Auf jeden Fall geht's um zwei Ermittler. Und zwar einmal eine Dame, die gerufen wird zu einem Mord in so einem kleinen Dörfchen, in so einem Bergdörfchen.
Ja.
Und auf dem Weg stößt dann in bester Rambo-Manier stößt dann noch der Kollege hinzu, der sich um Kinderfälle kümmert. Also der kommt wirklich mit dem Bus an und trampt dann da lang und ist auch so ähnlich angezogen. Das hat mich alles total an Rocky erinnert. Ach, an Rambo.
An Rambo.
Rambo, nicht Rocky.
Oder Hulk, die Serie.
Ja, oder so. Ja. Genau, dann finden die auf jeden Fall schon mal zusammen und dann ist dann ein ganz merkwürdiger Mord. Da haben sich Eltern gegenseitig komplett auseinandergefetzt, also so wild kaputt gestochen, mit über 130 Messerstichen und dabei sind die noch irgendwie gekommen. Also
bitte?
Die Dame war feucht und der Typ hat dann ejakuliert. Also irgendwie war da noch eine sexuelle Komponente im Spiel und das kann sich irgendwie keiner erklären.
Sadomaso, sag ich da nur.
Ja, ne? Also wir verurteilen da niemanden. Ne? Jedem sein Fetisch. Aber da ist dann ein Mord passiert und vor allem ist dann noch der Sohn dann unterwegs, den sie dann direkt mal ins Krankenhaus bringen, da er unter Schock steht und dann mal befragen, was denn da los ist. Und alles deutet irgendwie auf den Soul Eater hin, auf den Seelenfresser, den Le Mangeur d'âme. Mangeur d'âme. Das ist so eine Folklore-Geschichte da, die in diesem Dorf jeder kennt. Und dann beginnen die Ermittlungen und da... Deswegen habe ich True Detective gesagt, weil das so ein bisschen wie hier Yellow King, Soul Eater, da habe ich so ein paar Parallelen entdecken können. Aber es ist trotzdem alles geerdet. Da kommt jetzt nichts Übermenschliches rein. Deswegen ist es halt ein Krimi.
Ja, aber man hat ja anfangs schon die Befürchtung, dass es auch etwas Übernatürliches mit reinspielen könnte, weil es ja auch surrealistische Bilder, sage ich jetzt mal, gäbe.
Das möchten die uns auf jeden Fall glauben machen, ja.
Genau, gut. Ich meine, verarschen können die uns nicht, ne?
Nee, haben sie auch nicht wirklich geschafft.
Ja, er versucht ja mit, ja, ich sage jetzt mal, ne, letztlich könnten es Traumsequenzen sein oder so, aber es gibt ja eine Manifestation dieses Soul Eaters. Und da muss ich sagen, das fand ich sogar okay, glaube ich.
Ich finde den Film auch gar nicht schlecht.
Ich finde den Film auch nicht schlecht, aber ich finde den sehr gewöhnlich.
Ja, das ist halt die Sache, ne? Es ist vielleicht für die Macher was Neues gewesen, aber wie gesagt, im Krimi-Sektor hat man die einzelnen Teile schon mal woanders gesehen.
Alter Schuh, würde ich sagen, der stinkt.
Ja, das Problem ist, dass ich sehr früh da einer Person auf die Schliche gekommen bin. Und zwar in der ersten Szene, in der die vorkam, habe ich gesagt, du hast auf jeden Fall was damit zu tun. Ja. Das war mir sofort klar. Ja. Und später wollen die irgendwann durch eine Aussage dieser Person, lenken die halt davon ab, dass sie sein könnte, die Person.
Ha, können sie dich nicht verarschen.
Da habe ich mich noch bestätigter gefühlt.
Ja, ja, klar.
Ach, jetzt wollt ihr mich davon abbringen. Ja. Ist es erst recht. Naja, aber was dahinter steht, da spielt dann sogar noch ein bisschen Running Scared mit rein, falls den noch jemand kennt, mit Paul Walker. Mhm. Ohne jetzt zu viel zu verraten. Also das, was dahinter steht, ist schon erschreckend. Deswegen hat mich das auch an die Behandlung erinnert. Mhm. Nicht ganz so pervers und schlimm, aber ja, geht in die Richtung, würde ich mal sagen. Und es gibt dann ganz am Ende nochmal so eine kleine Auflösung zu einer der Ermittlern, zu einer der ermittelnden Personen.
Ja.
Die fand ich ganz cool. Und insgesamt auch, wie dann, als dann erklärt wird, wie das dann zustande kam. Mhm. Also diese Morde, die sich dann häufen natürlich, ne? Und es werden Kinder vermisst, das habe ich vergessen zu sagen. Und da finde ich die Erklärung ganz cool, wie das passiert ist. Das hat mir dann schon gefallen. Es war aber auch klar, dass es irgendwas mit dieser Nebenhandlung zu tun haben muss.
Ja, klar.
Nur was ist dann halt erstmal nicht so ersichtlich.
Ja.
Es gibt dann so eine Rückblende. Wir sehen dann irgendwann, was da passiert ist beim ersten Mord.
Ja.
Und das wirkt dann schon wieder sehr wie Maurice und Bustillon. Also Bustillon.
Ach so, ja, okay.
Das erinnert dann schon sehr an Inside und sowas. Ne? Da sind sie dann wieder in ihrem Element, dann wird es auch wieder sehr splatterig und so.
Hättest du gern mehr von gesehen, ne?
Nee, ich fand das sogar ziemlich unpassend. Okay. Ich meine, das sieht man in den meisten Krimis eben nicht so explizit und
das
nicht so krass, aber. Ja.
Aber der will ja eigentlich auch nicht ein gewöhnlicher Krimi sein. Ne? Er will ja schon eher so ein Horror-Thriller. Gut, Thriller und Krimi ist das Gleiche, ne? Aber
ja, eben.
Trotzdem so vom Gefühl her hat Thriller immer etwas Dynamischeres gefühlt.
Ja, also keine Ahnung, es ist ja auch ein Horror-Thriller, das kann man ja auch sagen. Das ist ja nicht falsch. Der hat ja Horrorelemente drin.
Das stimmt auf jeden Fall. Und ich muss sagen, das fand ich ja letztlich auch als so den einzigen netten Kniff. Das ist das vielleicht, was ich ihm dann noch positiv vorwerfen kann. Wo ich sage, das hat er dann gut gelöst, weil er letztlich halt auch das Konstrukt, was er die ganze Zeit so mystisch, ne, aufbaut und wo wir dann halt die ganze Zeit wirklich überlegen müssen, na, wie kann das kommen? Was sind jetzt hier die Umstände? Das fügt sich ja am Schluss irgendwie auch alles logisch zu einer, jetzt nicht komplexen, ne, aber vielleicht komplexeren Handlung zusammen, als man das von einem Krimi so und so gewohnt ist. Und ich weiß nicht, ich meine, hab schon mal einen Film in der Richtung gesehen, vor allem halt auch, was die Begründung dann für diese Eskalation dann halt unter den Figuren, die sich halt gegenseitig zerfetzen, hätte ich schon mal in einem anderen Film in der Form gesehen, aber ich finde es trotzdem eine coole Idee.
Sicherlich, aber alles, was hier passiert, das ist halt nämlich die Sache, wenn du halt einen Krimi oder einen Thriller, wie auch immer, strukturierst und strickst um zwei ermittelnde Personen, also überhaupt um die Polizeiarbeit, da gab es schon alles Mögliche. Also es gibt, ich habe allein schon zig Bücher gelesen mit ähnlichen Handlungen. Ja. Also diese Figuren sind ja auch immer wieder die gleichen, so, ne, gescheiterte Figuren, ermittelnde Personen, die immer Probleme haben oder irgendwelche Traumata aufarbeiten müssen, etc. pp. Oder irgendwelche Laster haben, Drogen, Alkohol, frag mich nicht.
Ja.
Das schon tausendmal gesehen und in Filmform gibt's auch schon tausendmal. Das ist halt die Sache. Also die Mittel sind begrenzt, weil es schon so viel schon mal gab. Deswegen möchte ich es dem jetzt nicht unbedingt zum Vorwurf machen. Also ich fand den solide und der hat jetzt nicht wehgetan und war auch so zu der Uhrzeit kam der eigentlich okay.
Kam okay.
Der ist nicht schlecht.
nee, das hab ich auch nicht gesagt.
Aber ist bei weitem jetzt auch nichts Außergewöhnliches.
Genau.
Aber wer auf Krimis steht oder Thriller, das ist genau das, was man möchte dann.
Ja, also wie gesagt, ne, wenn ich den ohne jetzt in den letzten Jahren eine Tatort-Folge geguckt zu haben, aber halt, weiß ich nicht, vor wie vielen Jahren ich dann doch den einen oder anderen Tatort geschaut habe, kann ich jetzt nur damit vergleichen. Immer noch eine bessere Tatort-Folge für mich. Kann man von mir aus auch was Gutes jetzt rauslesen.
Ja, Tatort ist ja nicht per se schlecht.
Nö, aber von daher für mich halt so der erste Film, wo ich sage, so, den brauchte ich jetzt hier nicht auf dem Festival.
Ja, aber wenn man jetzt vergleicht mit anderen Festivals, also früher gab es so diese Filme aus Kanada oder aus Irland, die so absolut generisch im Mittelfeld waren, ne? Und da gab es halt mehrere davon. Da gab es immer so diese typischen kanadischen Thriller, die so der absolute Standard waren oder auch so Standard-Horror aus Irland oder so oder UK und so. Da war ich immer so ein bisschen, das war jetzt weniger vertreten.
Ja, Horror war ja auch insgesamt was weniger vertreten, was ich natürlich schade fand. Aber mir geht's jetzt auch nur darum, so, das war für mich so einer der Tiefpunkte von wenigen, beziehungsweise weil es ja auch kein direkter Tiefpunkt ist, weil es ja, wie gesagt, kein schlechter Film ist. Aber dann halt mit Abstrichen halt okay, solide. Aber das ist ja dann vielleicht auch sogar positiv für den Rest, weil sonst hat mir alles in der Regel wirklich gut bis dann eventuell sogar sehr gut gefallen.
Ja, Spoiler an der Stelle.
Nein, okay. Leute sollen, ja, von mir aus Spoiler, aber die Leute sollen ja wissen, da kommen noch tolle Sachen auf sie zu.
Ja, Mann, ich meine das so nicht ernst.
Natürlich nicht.
Dann geht's auch weiter mit Kinderfilm hier, komm, da kannst du auch bestimmt was Schönes zu erzählen.
Riddle of Fire.
Wie soll man sagen, ein Coming-of-Age-Film.
Ja, und das ist das, was ich auch ursprünglich vorhin meinte, es ist häufig so, dass wir Kinder hier wieder zu sehen bekommen. Und das ist der Film, bei dem es halt wirklich eigentlich streng genommen nur um Kinder geht. Mhm. Es gibt noch so eine Manson-Family mehr oder weniger, die noch einen wichtigen Part einnimmt. Aber ansonsten haben wir hier drei Kids, die eigentlich nur auf der Suche nach einer Zutat für ein Rezept sind.
Na, eigentlich wollen die zocken. Die haben eine Konsole geklaut. Sie haben sich eine Konsole beschafft, eine Videospielkonsole, so, und die, ja, möchten, okay, Videospiele zocken.
Ja, ja, gut.
Und die Mutti ist halt krank und sagt so, nee, ihr dürft nicht zocken, hin und her. Und dann wollen sie aber eine Freude machen, oder beziehungsweise sie stellt halt Bedingungen auf, okay, wenn ihr mir halt diesen Blaubeerkuchen von dem und dem Laden da besorgt, dann könnt ihr euer Videospiel spielen.
Ja.
Weil es ist schönes Wetter, es ist Sommer, geht doch raus. Wie meine Eltern das früher auch gesagt haben. Vor allem meine Mutter. Und immer so, hey, geh doch mal raus, es ist schönes Wetter, weil ich wollte auch immer Super Nintendo zocken.
Der Junge muss an die frische Luft.
Ja, und sobald ich dann rausgegangen bin, habe ich mit irgendwelchen Nachbarskindern, gab es dann immer Ärger. So, das war, dann gehst du einmal raus und die Nachbarskinder nerven rum.
Ja, oder du.
Nee, es ging nie von mir aus.
Ach so.
Früher war ich nicht so.
Ach, heute aber.
Nein, heute auch nicht.
Ach so.
Ich reagiere nur, ich agiere nicht. Naja, auf jeden Fall. Sollen die dann raus? Und die fahren dann mit ihren Mopeds rum und so und wollen dann die haben BB-Guns hier, wie heißt das nochmal, Luftgewehre.
Ja, genau.
Dabei, so Gotcha.
Airguns.
Genau. Luftgewehre oder wie man auf Deutsch sagt, Airguns. Ja, sehr richtig, Peter.
Ja, sorry.
Und dann wollen sie diesen Erdbeerkuchen kaufen und den gibt's nicht. Und dann stellt sich das alles. Meine ich doch. Was habe ich gesagt?
Erdbeer.
Okay, Braunbär. Eisbärkuchen, keine Ahnung.
Blaubeer.
Irgendwelche Bären, ja, Blaubeer.
Genau. Sehr gesunde Frucht.
Gestaltet sich halt alles so wie in so einem Videospiel, in so einem Rollenspiel.
Ja.
Denn das ist ja das, was sie eigentlich auch zocken wollen. Das ist halt irgendwie so ein mittelalterliches Rollenspiel.
Mhm.
Und der ganze Film ist so aufgebaut, weil sie müssen halt dann. Da es diesen Blaubeerkuchen nicht mehr gibt,
müssen sie selber backen.
Wollen sie das Rezept haben von der Dame, die ja krank ist und den nicht backen kann, in, genau, dem Laden, ja, gehen zu der Frau. Und die sagt so, ja, aber für das Rezept will ich was haben. Und das heißt, sie müssen immer etwas besorgen, um dann wieder, genau, das einzutauschen gegen etwas anderes. Also es ist halt aufgebaut wie so ein Videospiel.
Es geht um Kapitalismus.
Genau, ja, kann man auch so sehen. Das Besondere ist, der Film ist auf 16 mm gedreht, auf Kodak Film.
Ich dachte, ab 16, ja, genau.
Nein, ist auf 16 mm gedreht, auf Kodak Film, ja, und ist auch im Format, glaube ich, 4:3, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, also Late Night war auf jeden Fall 4:3.
Ach so, ja, nee, dann vielleicht habe ich das auch jetzt verwechselt.
Vielleicht.
Sorry, auf jeden Fall ist der halt so ein bisschen auf alt gemacht, also wirkt halt auch so wie so ein älterer Film, wenn er ein grobes Korn hat und so, weil,
ja,
er auch tatsächlich auf Filmmaterial gedreht ist.
Mhm.
Und wir folgen den drei Kindern da auf der Reise, auf der Odyssee, die Sachen, und das ist dann so, dass diese ganzen Sachen natürlich eine Bedeutung bekommen, ne? Dann fehlen die Eier, dann müssen sie, dann kommt Oliver Kahn ins Spiel, der sagt, Eier, wir brauchen Eier, und dann kommen sie da zu dieser Manson-Sekte, wie du schon gesagt hast, und ja, schleichen sich irgendwo rein und tricksen rum und teilweise auch müssen sie Gewalt anwenden und klauen und alles.
Damit fängt der ganze Geschichte an, die klauen oder was?
Ja, genau. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz süßer Film,
ja,
der Spaß macht.
Da passt das süß, definitiv.
Auf jeden Fall, das habe ich als erstes gesagt. Lenny hat mich nach dem Film gefragt, oh, wie fandst du den? Ich so, das ist ein süßer Film.
Ja.
Da meinte er auch, ja, genau, ist ein süßer Film.
Ja.
Und der hat auf irgendeinem Festival, glaube ich, auch den Publikumspreis gewonnen. Ich habe jetzt vergessen, welches das war.
Ein süßes Festival.
Ja, auf jeden Fall ein süßes Festival. Ja, Peterchen, was kannst du noch sagen zu Riddle of Fire?
Ja, alles, was du bis jetzt gesagt hast.
Das ist schon mal gut.
Der Film sieht schön aus. Es ist schön, mal wieder so einen Film aus der Kinderperspektive zu sehen. Ich fand die Charaktere, also vor allem die Kinderdarsteller, fand ich super.
Echt alle? Ich muss sagen, den Jüngsten fand ich schon nicht so gut.
Ich fand tatsächlich von der Manson-Familie die Jüngste, fand ich ein bisschen schwierig. Der Jüngste...
Auch, ja, aber ich finde den kleinen Jungen, den fand ich, der, das sah immer aus, als wenn er das irgendwo abgelesen hätte.
Okay.
Die anderen machen es wesentlich authentischer, finde ich.
Ja, aber ich meine, ne, wir haben dann so süße Höhepunkte wie dann der Dance-Battle mehr oder weniger.
Ja.
Ja, und es ist schön, einfach das so aus so einer kindlichen Perspektive zu erzählen.
Unbeschwert.
Genau.
Ist der Film auch, ne?
Ist ein schönes Abenteuer und vor allem halt auch interessant dann die Dynamik in der Manson-Familie, weil der Vater da ja wirklich nicht die Hosen anhat. Der wird ja regelmäßig von seiner ältesten Tochter zurechtgewiesen. Das fand ich sehr lustig.
Ist das echt der Vater? Das habe ich gar nicht so mitbekommen.
Also habe ich das verstanden.
Ah, okay, krass. Ja, die ist ja quasi dann die Hexe. Also es nimmt ja auch jeder immer dann so eine, wie gesagt, Funktion. Wie in so einem Mittelalter-Ding
ja,
halt. Ne?
Ja,
es ist
ja,
genau. So ein Film ist das halt. Also alle nehmen dann irgendwelche Rollen ein. Ne? Sie ist so die Hexe, die dann die anderen so ein bisschen mit ihren Sprüchen bezirzen kann und so weiter.
Ja, ist ja auch insgesamt so ein bisschen wie so ein Märchenabenteuer.
Das ist halt in Form eines Märchens erzählt und aus Sicht der Kinder eben. Ne? Das ist natürlich alles nicht in der Realität verwurzelt.
Nein?
Natürlich nicht.
Ach so, schade. Oh. Ist ja blöd.
Oh.
Jetzt hast aber du mich dann, hier...
Dann bekommen ja so einfache Sachen auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. So wird auf einmal so ein Ei zu dem wichtigsten Gegenstand aller Zeiten. Warum? Weil sie das brauchen, um den Kuchen zu backen, nur weil die Videospiele zocken wollen. Das ist halt so geil, diese Kinderwelt, dieses Universum, in dem sich Kinder bewegen. Es ist halt schon etwas limitiert, aber es ist halt auch so süß und unbeschwert, dass es sich dann halt um solche Sachen dreht.
Krass fand ich tatsächlich, dass sie einmal ein Kind betrunken gezeigt haben. Ich weiß nicht, ob man das so häufig sieht.
Ja, stimmt.
Weil der hat sich ja wirklich mit hartem Stoff abgeschossen.
Ja, ja. Ich hoffe, die haben das auch richtig. Also, dass das Method Acting war.
Ja, also das habe ich für den kleinen Jungen auch. Stell dir mal vor, in dem Alter ziehst du ja schon eine halbe Flasche Wodka oder so rein.
Besser Method Acting als Meth Acting.
Definitiv. Also, sehr, sehr, sehr süßer Film. Das Süß fällt jetzt sehr häufig, aber es ist halt auch ein schöner Film, um so einen Samstagmittag anzufangen, beziehungsweise so dann halt auch Samstag zu starten.
Da möchte ich generell mal sagen, dass ich finde, besonders bei diesem Festival, dieses Mal war es so, dass die Filme für die Uhrzeiten nahezu perfekt ausgesucht waren. Also für die Filme, die zur Verfügung standen, fand ich eigentlich, jeder Film kam zur richtigen Uhrzeit.
Ja.
Und gerade der Samstag auch, da ist dann Riddle of Fire so um 12.30 Uhr. Es fing alles ein bisschen früher an als sonst. Hat auf jeden Fall gepasst.
Ja.
Ja, gut. Die Leute von Cinema Strikes Back waren natürlich auch wie immer da. Schöne Grüße an die lieben Freunde und Kollegen. Und Empire Strikes Back. Ich wollte eine ganz blöde Überleitung zu Empire Strikes Back machen.
Hat in der Unkraut.
Hat nicht ganz funktioniert.
Nee, schneid das raus.
Das bleibt Lompier. Alles drin.
Lompier, that's what she said. Ja. Lompier, The Empire, war der nächste französische Beitrag, der dann nach dem Kinderfilm lief. Und dessen Trailer hat meine Frau komplett abgeschreckt.
Ja, den haben wir ja auch schon während des Festivals am Freitag geschaut, ne?
Ja, genau. Und die meisten waren schon so, boah, auf den Film habe ich gar keinen Bock.
Ja.
Der soll so scheiße sein und hin und her. Und ich war so... Hä? Was habt ihr denn? Ich fand den Trailer eigentlich ganz witzig, weil der sah aus wie so eine Mischung aus Louis de Funès und Quentin Dupieux. Da habe ich gedacht, so, das kann doch gar nicht schlecht werden. Das ist alle so, ja, das soll so abgefahren sein. Ich so, ja, aber das wird doch soll bescheuert
gut
sein.
Gut abgefahren.
Und ich so, ja, das wird doch bestimmt lustig bescheuert, oder nicht? Mhm. Ja, und dann haben wir einen Film gesehen, in dem es darum geht, dass zwei Alien-Rassen, die Nullen und die Einsen, auch wieder in Körperfresser-Manier sich in Menschen reinzecken, sag ich jetzt mal.
Ja.
Menschen besetzen.
Fressen.
Und dann, ja, was machen die da eigentlich?
Die bekriegen sich letztlich.
Letztlich bekriegen sie sich gegenseitig. Aber erstmal wirklich in unserem kleinen französischen Fischerdorf, in dem sie miteinander reden, sich androhen, irgendwie mit so komischen Lichtschwertern aufeinander losgehen manchmal. Und irgendwie, genau, die eine Rasse will von den anderen, weil da ist der Wain geboren. Irgendwie ein ganz, das höchste Tier da. Und das ist halt so ein kleines Baby. Und ich glaube, der Film möchte daraus so diesen, den Witz ziehen. Das halt so, das sind ganz normale Menschen, so ein Fischer und die Dorfschlampe und ein kleines Kind, was da geboren wird, bla bla.
Ja.
Aber die sind eigentlich voll die krassen Alienwesen. Ja, und dann sehen wir da, wie die miteinander reden und sich dann auch mal anfummeln und mal eine Runde bumsen und ja.
Ja gut, die erforschen ja dann auch den Körper des Menschen, weil sie ja da reinschlüpfen.
Genau.
Und das heißt, alles, was damit einhergeht, ne? Liebe, Sex. Reproduktion, Familie und so weiter und so fort.
Ja, und ab und zu sehen wir aber dann auch die Mutterschiffe, dann die Oberhäupter dieser beiden Alien-Rassen.
Ja.
Das eine sieht dann aus wie so eine Kirche.
Ja.
Da habe ich gedacht, jetzt kommt bestimmt so ein cooler Kommentar auf die Kirche oder so.
Nö.
Naja, und dann kommunizieren die dann halt mal im Weltraum und mal nicht im Weltraum.
Ja.
Und dann plätschert der Film so vor sich hin. Peter, was hast du zu sagen zu The Empire?
Boah, ich fand den anstrengend. Also da war es auch schwierig. Ich meine, das war der zweite Film am Samstag. Irgendwie wach zu bleiben, weil ich den wirklich langweilig fand. Es fängt ja interessant an, also weil wir das ja zuerst gar nicht wissen, dass hier im Prinzip zwei Imperien auf einem fremden Planeten Krieg gegeneinander führen wollen. Und das ist ja so, dass dieses Kind geklaut wird, dieser Prinz der Finsternis, dieser Freddy.
Ja.
So, und dabei passiert dann ein Unfall, beziehungsweise der Kampf um ihn entfacht und dadurch wird dann halt auch, nachdem man absichtlich ein Auto zu Schrott fährt, jemand geköpft. Und da dachte ich so, okay, krass, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet.
Fängt schon gut an.
Ja, in was für eine Richtung geht das hier? Ja, und dann ist das richtige Wort plätschern.
Ja.
Es ist weird teilweise, was passiert. Besonders wenn dieser Imperator, keine Ahnung mehr, von ob er jetzt eine 0 oder eine 1 war. Wobei, der müsste ja eine 1 gewesen sein, ne? Weil Lichtstrahlen, Kirche, irgendwie so. Ich weiß es nicht. Vor allem, weil ich auch gar nicht so richtig wusste, sollen wir uns hier auf irgendeine Seite schlagen? Ist das wichtig, dass wir uns zu irgendeinem Imperium hier zugehörig finden, dass wir mit dem sympathisieren?
Ich glaube, dass das genau die Aussage des Films ist, falls er eine hat oder falls man eine interpretieren möchte. Und das wird wahrscheinlich auch das Totschlagargument werden von vielen Menschen, die den Film nicht mögen. Es war auch schon der Publikumsspalter auf der Berlinale, hatte der Matthias uns erzählt.
Ja.
Also waren Leute, die rausgegangen sind und es gab welche, die den abgefeiert haben. Ich glaube, der hat auch den Silbernen Bären oder so bekommen.
Genau.
Also manche loben das als ganz große Kunst. Andere sagen es Schrott.
Mhm.
Und das wird das Totschlagargument sein der Menschen, die den hochloben und da große Kunst drin sehen. Die werden sagen, hast du einfach nicht verstanden. Hast nicht verstanden, wofür das alles steht. Schön und gut. Vielleicht hat der Film eine Aussage. Vielleicht sagt er aus, Krieg ist scheiße. Vielleicht sagt er, ist auch egal. Es gibt keine Seiten. Man sollte sich auf keine Seite schlagen. Das sind alles Aussagen, denen man zustimmen kann oder auch nicht. Macht den Film aber nicht besser.
Ja, und vor allem, man muss einen Film nicht verstehen, um ihn gut zu finden.
Das ist in der Tat richtig. Hilft manchmal.
Ja.
Aber hier, nee. Ich habe da nicht mehr so viel zu sagen. Also ich habe da wirklich noch mal lange drauf rumgedacht und ich wollte den echt gut finden. Es gibt Szenen, die mir gefallen haben.
Mhm.
Oder die mir gefallen.
Die Sexszenen wahrscheinlich.
Ausschließlich, natürlich.
Ja.
Nee, das mit dem Auto zum Beispiel, ne? Und mit dem Lichtschwert da, das war schon ganz cool.
Ach, die beiden Polizisten, wie wär's mit denen?
Ja, das mit dem Auto da am Ende und so, das war eigentlich auch ganz witzig. Aber Schmunzler und dafür, dass der Film auch halt ne etwas unter 2 Stunden geht, war das dann schon eine dröge Veranstaltung.
Dann lieber Spaceballs gucken.
Oh no, not again.
Ja, das natürlich. Und die Sache ist, und trotzdem bin ich froh, lieber sowas gesehen zu haben, als wieder den nächsten Blockbuster-Franchise-Remake-Boot, Quill.
Fast 11.
Ja, weil das eben, also zumindest ist es ein außergewöhnlicher Film. Zumindest habe ich sowas noch nicht gesehen.
Ja.
Und dann gucke ich mir lieber das an, auch wenn er mir jetzt nicht gefällt, als wieder irgendwas komplett Seelenloses.
Ja. Er hatte optische Einfälle, ne? Angefangen bei den komischen Raumschiffen.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, was die anderen hatten. Also einmal hatten wir ja dieses kirchenähnliche Gebilde und das andere war ja dann so um 90 Grad gedreht, also eher flach, aber konnte ich jetzt irgendwie kein Gebäude oder sowas zuordnen. Aber ich fand, da war dann schon so ein bisschen Kreativität zu finden, vor allem dann auch, was so die Kostüme angeht. Aber das, was er abliefern sollte, war, oder finde ich in dem Fall, der Witz. Und da hat er nicht geliefert. Also zumindest fand ich das nicht lustig, was hier in der Regel gezeigt wurde.
Der Trailer verspricht was komplett anderes. Der verspricht nämlich, dass es eine abgefahrene Komödie ist.
Ja, ja.
Und da habe ich mich so ein bisschen drauf eingestellt. Und wer hier halt den nächsten Dupieux erwartet oder denkt, dass das in die Richtung von Louis de Funès oder sonst irgendwas geht, ist es absolut nicht.
Ja.
Zudem, das Bild, was man im Programmheft sieht, ist nicht sonderlich dienlich. Da sieht man nämlich irgendwas mit diesen Raumschiffen und das sieht halt wirklich nach so Sci-Fi-Action aus. Und damit hat der Film nicht im geringsten etwas zu tun.
Ja.
Ist irgendeine Satire auf die Menschheit oder so. Ja, schön und gut, aber...
Wobei er aber mehr im All ist als Meanwhile on Earth.
Ja, aber der heißt ja auch schon Meanwhile on Earth. Weil Also schon im Titel drin, dass da wahrscheinlich nicht so viel im Weltraum spielt, aber ja.
Ja, aber im Empire ist ja zumindest auch nichts im Titel. Aber ja, das Bild könnte für falsche Erwartungen sorgen.
Das Empire hat hier auf jeden Fall, das Imperium hat hier nicht zurückgeschlagen. Hat zumindest nicht eingeschlagen. Der nächste Film war krass erwartet. Und das ist Boy Kills World. Mhm. Mit einem der Skarsgards oder Butler, man weiß es nicht. Und das ist wieder so ein Film, einer gegen alle. Ich mache alle platt, wurde heiß erwartet. Krasser Actioner mit lustig, mit Pipapo. Aber das erst im kommenden Podcast.
Genau. Das heißt, ihr habt es überstanden. Wir haben über die ersten 7 Filme gesprochen. Kann man schon mal sagen, so die erste Runde war schon mal ganz nett. Wobei natürlich eventuell mit Love Lies Bleeding und Sting 2 Highlights vielleicht sogar mit rausgenommen wurden, denen wir dann später eine größere Bühne bieten.
Du machst es aber sehr geheimnisvoll. Da.
Was denn?
Ja, werden bestimmt keine Scheißfilme sein.
Nein, das sind ja die Highlights. War ja so im Subtext, schwang das doch mit, dass ich hier eigentlich in diese Richtung gehen möchte. Aber ich kann auch schon mal anteasern, für mich wird nächste Woche der Podcast noch mal stärker, als es der jetzt hier gerade schon war.
Uiuiui, dann dürfen wir alle gespannt sein. Mhm. Auf jeden Fall bis dahin schon mal ein cooles Festival. Insgesamt hat es einfach Spaß gemacht. Also es waren natürlich auch wieder bekannte Gesichter dabei. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt anfange aufzuzählen, dann muss ich alle sagen. Ne?
Ja, das wird schwierig.
Ja, es war auch schön, zum Beispiel den Johannes mal ein bisschen näher kennengelernt zu haben. Der hat auch schöne Bilder von uns gemacht, das kann man auch mal sagen.
Ja, haben wir auch gepostet.
Genau, der Sascha saß wie immer hinter mir, also beziehungsweise ich vor ihm. Das ist jetzt so ein bisschen etabliert, ne, dass ich immer vor ihm sitze. Er hat ja seinen Stammplatz da.
Ja, besser als umgekehrt. Dann wird's ja nichts mehr sehen.
Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Sascha ist schon ziemlich groß.
Und breiter als wir beide zusammen.
Ja, das auch. Und er hat ein großes Herz. Und ja, war schön, dass er auch wieder dabei war. Mhm. Sabine hat auch nochmal ist für ein paar Filme reingefunden. Meine Frau sogar auch. Das hat mich sehr gefreut. Die kam sehr spontan für ein paar Filme noch vorbei. Mhm. Das war tipptopp. Wie gesagt, Cinema Strikes Back habe ich ja schon erwähnt, weil du es nicht rausgeschnitten hast. Und Matthias und Co. Und wir haben noch ein paar andere Leute kennengelernt. Es waren noch ein paar andere Podcasts am Start und so weiter und so fort. Es sind hiermit alle gegrüßt, die da waren. Und ich bedanke mich bei allen, die sich das jetzt hier angehört haben. Bedanke mich vor allem beim Peter, der das hier noch bearbeitet und mit dem ich hier drüber sprechen darf. Und ich verabschiede mich einfach bis zum nächsten.
Ja, wunderbar. Dann kann ich auch nur sagen, Dankeschön in deine Richtung. Dankeschön die alle, die da waren, die das zu einem unvergesslichen 4-tägigen Festival hier gemacht haben. Gut, nächste Woche geht's weiter. Und ein kleiner Spoiler, den ich ja schon gemacht habe. Es wird noch besser. Das heißt, schaltet nächste Woche auf jeden Fall wieder ein, wenn wir über die letzten 7 Filme von den Fantasy Filmfest Night 2024 sprechen. Und jetzt möchte ich natürlich nur kurz Aufmerksamkeit auf den Sonntag richten, denn da wartet natürlich wieder ein fantastisches Video-Review auf euch mit erneut fantastischen Gästen, denn wir haben uns den Thomas von Brodys Filmkritiken geschnappt und den Lenny von Cinema Strikes Back und sprechen einfach mal über einen ganz tollen Patreon-Pick, den wir in diesem Special etwas näher beleuchten wollen. Und zwar Memento vom großartigen Christopher Nolan. Ein fantastisches Video-Review-Special, auf das ihr euch am Sonntag freuen dürft. Wenn ihr Patron seid, werdet ihr natürlich schon am Samstag Zugang dazu erhalten und noch weitere Vorteile genießen können. In diesem Sinne, es lohnt sich immer, ein Abo abzuschließen. Es lohnt sich immer, in den Cinephile-Podcast reinzuhören, in unsere Sonntags- oder teilweise auch Mittwochs-Reviews reinzuhören, zu schauen sogar, weil die ja in Videoform zur Verfügung stehen. Und in diesem Sinne freue ich mich auf nächste Woche, hoffe einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis zur nächsten Episode.